So, ich möchte euch in der Predigt mitnehmen in ein Thema. Es geht um Liebe. Ja, komischerweise geht es um Liebe. Die Liebe Gottes hat sich offenbart in Christus Jesus und es wird hoffentlich eine Predigt, wo du dich echt zurücklehnen kannst, okay? Ich werde dich nicht herausfordern, irgendetwas zu tun. Ich werde dich nicht aufs Glatteis führen und dir anschließend eine andere Antwort geben, okay? Ich werde heute echt nett sein. Aber ich probiere das, okay? Weil es geht echt um die Liebe Gottes und es ist so, so ein wichtiges Thema. Ja, und ich glaube, ich wünsche mir, dass ihr hier sitzt und ihr sagen könnt, ja, das hat Klick gemacht. Ich habe eine bestimmte Offenbarung, die ich euch jetzt noch nicht verraten werde, weil es dann keine Offenbarung mehr ist. Ich habe das verstanden. Ja? So, und nicht hier, sondern hier. Habt es verstanden. Ja? Offenbarung hat auch was damit zu tun, dass du Dinge spürst. Ja, ich habe ein spannendes Buch gerade, was ich lese. Und da geht es um ein psychologisches Experiment, was durchgeführt wurde mit einem Mann, der verschiedene Schlaganfälle hatte. Ja, und er konnte nicht mehr sehen. Ja, und sie haben diesem Mann verschiedene Bilder vorgehalten. Und er sollte sagen, was auf den Bildern drauf ist. Und er hatte keine Ahnung, weil er durch die Schlaganfälle das Sehzentrum verloren hatte. Er konnte nicht mehr sehen. Und dann haben sie diesem Mann Bilder gezeigt mit Personen, die Emotionen dargestellt haben. Ja? Und das Spannende war, dass der Mann, der nicht sehen kann, was auf den Bildern ist, mit einer großen Wahrscheinlichkeit bestimmen konnte, welche Emotionen dort auf einem Bild gezeigt werden, das er gar nicht sehen kann. So viel zu Music is the Bypass. War das so? Ja? Die Musik ist so der Bypass am Gehirn vorbei. Ja? Unsere Emotionen, Dinge, die wir aufnehmen, die wir fühlen, die gehen so ein bisschen auch an unserer Ratio vorbei. Ja? Und Gott hat auch etwas mit Gefühlen zu tun. Ja? Gott ist nicht eine Wissenschaft. Ja? Wir glauben nicht an Theologie, wir glauben an Beziehung. So, und wir springen mal ein. Warum ist dieses Thema so wichtig? Epheser 1, Vers 5. Von allem Anfang an hat er, Gott, uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ja, wir reden auch über dieses Thema, weil wir daran glauben als Gemeinde, dass Gott uns berufen hat, Familie Gottes zu sein. Ja? Wir nennen uns Brüder und Schwestern, wie ich das schon erwähnt habe, nur aus einem einzigen Grund, weil Jesus Christus uns zu Kindern Gottes gemacht hat in seiner Erlösung. Okay? Die Person, die links oder rechts neben dir sitzt und Jesus als seinen Erlöser angenommen hat, ist sein Bruder. Ja, und diese Familie, sie geht über alle Grenzen hinaus, über wirtschaftliche Grenzen, über ethnische Grenzen. Ja, das Familiendesign Gottes sprengt alle Grenzen, die wir sonst normalerweise haben. So, und da gibt es auch Herausforderungen, weil du in der Gemeinde auch auf Menschen triffst, mit denen du normalerweise keine Zeit verbringen würdest. Ja, das ist so. Ja? Du findest auch in der Gemeinde Brüder und Schwestern, die sind für dich und auch für mich echt herausfordernd. Ja, aber Gott sagt, ihr seid eine Familie, Faktum. Ja? Es ist kein Wunsch von ihm, sondern eine geistliche Aussage. So, deshalb reden wir über dieses Thema. Jetzt kommen drei Verse, in denen ich unser Kampffeld, unseren Boxring für heute abstecken werde. Okay? Die nächsten drei Verse dienen dafür, dass wir für das Thema, das wir haben, eine Begrenzung haben, in der wir uns ein bisschen aufhalten werden. Ja, seid ihr dabei? 2. Korinther 5, Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Ich kann dir aus meinem Leben erzählen, dass ich ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben mache, die nicht auf Liebe basiert sind. Okay? Es gibt viele Dinge, die ich tue, die werden nicht von der Liebe angetrieben. Ja? Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt so, weil ich Menschen hasse, aber es gibt ganz viele Motive, die mich antreiben, Dinge zu tun. Ja? Unsicherheit. Ja? Ich habe viele dumme Antworten in meinem Leben gegeben, einfach weil ich Unsicherheit erlebt habe, ja, und aus Unsicherheit gehandelt habe. Oder ich kann aus Angst heraus Dinge tun. Ich habe Angst vor Gott und deshalb tue ich Dinge. Ja, aber Paulus sagt zu den Korinthern, alles, was ihn antreibt oder was uns antreibt, ist die Liebe von Christus. Okay? Wir ziehen die Linie. 2. Vers. Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in wessen Liebe? In seiner Liebe. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Ja, es geht um seine Liebe. Es geht nicht um deine Liebesfähigkeit. Ja, er sagt, bleibe in meiner Liebe. Okay? Und vorher sagt er, ich, meine Liebe zu euch ist so, wie der Vater mich liebt. Ja? Okay? Vater liebt Jesus. Jesus liebt uns und sagt, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe, die so ist, wie der Vater mich liebt. Ja? Keine Leistung von dir. Okay? Es geht einfach darum, dass er sagt, hey, wir sind dreieiniger Gott. Ja? Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Dreieinigkeit Gottes ist der Beziehungscharakter. Der Sohn, der Vater und der Heilige Geist, sie haben Beziehung untereinander, okay? Gott ist ein Gott von Beziehung. Das ist wichtig. Ja? Und Jesus sagt, bleibe in meiner Liebe so, wie mich der Vater liebt. So, der dritte Eckpfeiler für unser Feld von heute steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Ja? Wer liebt wen? Das ist total einfach, okay? Das ist jetzt keine Fangfrage. Aber du solltest für dich ganz klar beantworten können. Wer liebt wen? Ja, Gott liebt uns. Gott liebt uns. Weiter sagt er, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Wem vertraust du? Dürft antworten, wem vertraust du nach diesem Bibelvers? Nein? Was sagt dieser Bibelvers? Einfach ablesen. Dieser Liebe. Welcher Liebe? Dieser Liebe. Es geht um eine bestimmte Liebe. Es geht um diese Liebe, dass Gott dich geliebt hat. Und er sagt, ich vertraue, wir vertrauen, wir schenken unser Vertrauen dieser Liebe. Dieser Liebe. Nicht irgendeiner. Und wir sollen uns von dieser Liebe bestimmen lassen, um Gottes Leben in uns zu erfahren. Denn dann lebt Gott in dir und du lebst in ihm. Die christliche Liebe, sie wird ausgeübt zur Verherrlichung des Vaters im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Dies spiegelt die dreieinige Liebe Gottes wider. Wir, für uns bedeutet das, vor allen Dingen bei uns in der Gemeinde, Familie oder unter allen Christen, wir lieben andere Menschen, weil wir an der dreieinigen Liebe Gottes als seine Kinder teilhaben. Okay? Das ist die Grundlage, warum du lieben kannst. Ja, also ja, wir, okay, also jetzt bitte, ey, ich bin kein Philosoph, ja. Ich bin auch kein Theologe irgendwie so und ich bin auch kein Wissenschaftler und kein Psychotherapeut, ja, also ich versuche einfach nur eine Kerze auf dem Kuchen des Herrn zu sein, okay? Das hat Limitierungen, was ich heute Morgen sage, okay? Und nicht alles, ja, aber. Okay, seid barmherzig mit mir, wie der Herr barmherzig zu uns ist. Amen. So, wir lieben. Ja, du kannst auch anders lieben. Du kannst auch lieben. Ja, Menschen auch ohne Gott können lieben. Ja. Aber wir reden über eine andere Art. Wir reden über Gottes Liebe heute Morgen. So, und jetzt haben wir als Menschen, die wir diese Verse gelesen haben, okay, wir haben unser Arbeitsfeld abgesteckt. Jetzt haben wir eine Riesenherausforderung, weil wir nämlich mit unserem menschlichen Kopf über die Liebe Gottes reden. Du redest über etwas, ich rede über etwas, hier vorne, so wie ich es verstehe. Ja, und auch Liebe probieren wir zu verstehen und wir reden gerne über Liebe. Deshalb möchte ich dir mal eine Frage stellen. Ja, also wie gesagt, ich bin kein Philosoph. Ja, einfach nur eine Kerze auf der Torte des Herrn, die versucht hell zu leuchten. Manchmal klappt das und manchmal weniger. Was sind für dich Kennzeichen deiner menschlichen Liebe? Was sind Kennzeichen von deiner menschlichen Liebe? Keine Antwort, okay? Ich frage dich, überlege dir mal ganz genau und sei ehrlich zu dir selbst, weshalb liebst du jemanden? Weshalb liebst du jemanden oder etwas? Weshalb? Ja? So, ich habe meine Frau in mich, ich habe mich in sie verliebt, weil ich etwas in ihr und an ihr geliebt habe. Ja? Ja, Meine Frau war 11 von 10 Punkten. War unglaublich. Ja, da konnte ich nicht einfach anders. Ging nicht. Und außerdem habe ich gesagt, wenn ich die nicht heirate, dann werde ich die Freundschaft, die ich zu ihr habe, verlieren. Weil ich, wenn ich dann eine andere Frau heirate, dann kann ich mit ihr kein Freund mehr sein. Und das will ich nicht aufgeben. Und dann habe ich gesagt, die Frau muss ich heiraten. Ja, aber ich habe was in ihr gesehen, oder? Hey, dein Ehepartner, du hast was in ihm gesehen, als du ihn geheiratet hast. Und ich hoffe, du siehst bis heute etwas. Liebe, menschliche Liebe, sie sieht etwas im anderen. Etwas Liebenswertes, etwas Gutes. Ja, du siehst etwas in der anderen Person oder in einem Ding. Ja, du siehst in einer anderen Person eine Stärke. Du siehst in einer anderen Person etwas Positives. Und du möchtest das haben. Du sagst, das ist liebenswert, das gefällt mir. Ja, da sehe ich etwas Tolles. Ja, der Clou kommt gleich. Ja? Und du kannst entspannt sitzen. Es wird dich nichts kosten. Außer ein Moment von Ehrlichkeit. Wir lieben andere Menschen, weil wir etwas Positives in ihnen sehen. Und jetzt stell dir mal die Frage, wofür möchtest du denn geliebt werden als Mensch? Wofür möchtest du geliebt werden? Ja, du möchtest von anderen Menschen geliebt werden für deine Stärken. Ja, für das Positive, was du in dir hast. Ja? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das hast du letzte Woche so gut gemacht, ja? Ich liebe dich, Mann. Ja, dafür will ich geliebt werden. Oder? Das ist doch menschlich. Ich möchte geliebt werden für Dinge, die schön sind. Oh, Thomas, hast du wieder einen guten Haarschnitt heute? Ich sage, ja, Jungs, und ihr habt es erkannt. Ich fühle mich geliebt. Ja, ich möchte für schöne Dinge geliebt werden. Ja, ich liebe andere, weil ich etwas Positives in ihnen sehe und das Gleiche erwarte ich doch für mich auch. Ja? Nein, Thomas, du hast ein kleines Problem. Ja, das betrifft nur dich. Und ich glaube nicht. Wisst ihr noch, in welchem Feld wir uns bewegen? Was ich vorher aufgezeichnet habe? Ja? Oder nicht mehr? Es geht um die Liebe Gottes. Es geht nicht um unsere Liebe, es geht um die Liebe Gottes. Ja? Aber unser Problem ist, dass wir anfangen, auf menschliche Art und Weise über etwas Göttliches zu reden. Ja? Und es passt nicht. Es funktioniert nicht. Es hat Limitierung. Wollen wir oder bist du bereit zu glauben, dass auch Gott dich so liebt, wie du andere Menschen liebst? Liebt Gott dich so, wie du liebst? Ist das zu theoretisch? Liebt Gott dich so, wie du andere Menschen liebst? Ja, sagen wir. Aber wenn wir mal den Bypass an unserem Brain, wie wir so gerne sagen, vorbeinehmen, was fühlst du denn? Was glaubst du denn in deinem Herzen? Das ist die große Frage, weil der Ort der Zweifel, der ist nicht hier, der ist hier. Ja, weil in unserem Kopf, da reden wir uns alle schön, ja, und sabbeln uns irgendwelche geistlichen Sachen vor uns hin. Ja, aber wir glauben in unserem Herzen ganz andere Dinge. Ja, wenn du dich mal über deine Gefühle anfängst, dir über deine Gefühle im Klaren zu werden. Liebt Gott uns, weil er positive Dinge in uns sieht? Nein? Und das glaubst du? Glaubst du, dass Gott dich liebt, weil er positive Dinge in dir sieht? Oh, Thomas, das hast du super gemacht. Ja, und wir sollen Dinge super machen. Ja, oh, Thomas, du warst so produktiv für mich diese Woche in meinem Reich. Ich liebe dich. Ja, Thomas, du hast deinem Nachbarn von Jesus erzählt. Klammer auf, schön wär's, Klammer zu. Ja, du hast deinem Nachbarn von Jesus erzählt. Oh, ich liebe dich dafür. Ja, er liebt uns auch dafür. Aber das ist eine menschliche Interpretation, weshalb ich Dinge liebe. Ja, und unser Problem ist, dass wir dieses Liebeskonzept in den geistlichen Alltag hineinversetzen. Liebt Gott dich, weil er positive Dinge in dir sieht? Was sagt dein Herz? Ja, dein Kopf sagt nein, tut er nicht. Aber was sagt dein Herz? Wenn du so richtig abgelust hast vor dem Herrn und so richtig gesündigt hast, ja, dann sag mir, was du fühlst über die Liebe Gottes zu dir. Lüg mich nicht an, das ist auch eine Sünde. Ja? Leute, das ist komplexer. Wenn du so richtig auf die Schnauze gefallen bist, dann liebt Gott dich? Ja, wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, hey, come on. Ja, ich bin so alt dafür. Und wenn wir so ganz tiefe Momente vor dem Herrn haben, ja, dann überkommt uns so eine falsche Demut. Ja, dann sagen wir so vor dem Herrn, ja, Herr, ich erkenne an, es gibt tatsächlich nichts Positives in mir, was du lieben kannst. Also in mir als Mensch. Ja. Aber ich bin demütig genug, dies anzuerkennen. Ja. Ey, Gott liebt dich auch nicht, weil du irgendeine blöde Demut zeigst. Ja, so was dahergesabbeltes. Ja. Weil es ist eigentlich Stolz. Ja, Gott, du liebst mich, obwohl es nichts Positives in mir gibt, aber so der Rest, der es gibt noch so einen Funken von Hoffnung in mir, dass ich anerkenne, dass du mich liebst und ich bin demütig genug und diese Demut in mir, sie zieht dich an und macht mich liebenswert. War das klar? Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, wann? Als wir noch Sünder waren. Hey, Jesus ist für dich gestorben, ja? Johannes 3, Vers 16. Jesus ist für dich gestorben, um dich zu erlösen. Ja, das ist nur die eine Hälfte des Verses. Und die erste Hälfte, sie beginnt damit, wo steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, Komma das. Ja? Die Triebfeder war, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich hingegeben hat. Ja? Aber die Triebfeder von Gott war Liebe und nicht ein Betriebsunfall im Garten Eden. Ja? Ich werde dir das beweisen, anhand der Bibel, nicht anhand von dem, was ich dir erzähle. Ja? Gottes Motivation für dich war Liebe. Römer 5, Vers 8. Und er liebte dich und bewies seine Liebe zu dir, dadurch, dass er seinen Sohn gab, als du Sünder warst. Ja? Adam im Garten Eden, er macht alles kaputt. Ja? Und wenn ich Gott gewesen wäre, und ich war es nicht und werde es nie sein, aber wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich das Problem Adam gelöst. Ja, ich hätte einen Blitz vom Himmel geschmissen und dann wäre Adam weg gewesen und dann hätte ich einfach einen neuen Adam 2 gemacht. Und los geht's wieder. So meine menschliche Geschichte dazu. Ja? Hat Gott aber nicht. Ja? Hat Gott aber nicht. Sondern Gott hat gesagt, ey, ich liebe sogar Adam. Ja? So, und hinter diesem Konzept, dass Sünde dich von Gott trennt, ja, von Gottes Liebe trennt, so, das ist ein schwieriges Konzept, ja, und ich sag dir warum, weil in dem Moment, als Adam gesündigt hat, ist er geistlich gestorben und war für ewig verloren, aber Gott hat ihn nicht aus dem Paradies rausgeschmissen. Ja, kannst du 1. Mose nachlesen, wenn du es nicht glaubst oder sagst, es stimmt nicht, Herr Pastor. Ja, die Liebe Gottes, sie ging weiterhin zu Adam und zu Eva, obwohl sie gerade alles kaputt gemacht haben. Und Gott kommt zu ihm und sagt, Adam, wo bist du? Er möchte weiterhin Beziehung zu ihm haben. Da war kein Schleudersitz im Paradies, bumm, gesündigt, puff, weg. Sondern Gott hat Adam später aus dem Paradies herausgenommen, damit er nicht vom Baum des ewigen Lebens isst, um in Ewigkeit verloren zu gehen. Sondern er sagte von Anfang an, Leute, den muss ich erretten und die ganze Menschheit und ich werde meinen Sohn für die hingeben. Und es stand schon vorher fest, bevor Adam gesündigt hat. 1. Petrus 1, Vers 20. Ihr merkt schon, ey Leute, das bewegt mich. Ja, das bewegt mich, das bewegt mich. Das bewegt mich emotional. Ja, weil Gott Liebe ist und wir müssen das verstehen, dass er Liebe ist und nicht menschliche Liebe. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm für dich ausersehen. Ja? Gott liebte dich, als du noch Sünder warst. Er hatte schon die Lösung für ein Problem aus Liebe heraus geschaffen, bevor die Sünde überhaupt stattgefunden hat. So sehr liebte Gott. Ja? Er sagte, Jesus, du wirst das Opferlamm sein. Ich weiß nicht, wie das beschlossen wurde. Aber du wirst die Hoffnung sein, die Erlösung. Warum ist es wichtig? Gott liebte dich und opferte seinen Sohn für dich, als du nichts Liebenswertes an dir hattest. Gott liebte dich, als du gar nichts in dir hattest, was irgendwie er liebenswert fand. Weil, Mann, du warst verloren. So, und jetzt kommen wir wieder zu unserer menschlichen Liebe zurück. Was haben wir gesagt über unsere Liebe? Wir als Menschen, wir lieben liebenswerte Dinge. Ja? Wir lieben Positives in anderen Menschen, aber Gott nicht. Gottes Liebe ist nicht so. Gottes Liebe zu dir, seine Erlösung existierte schon, bevor du erschaffen wurdest. Bevor du Gott irgendetwas beweisen konntest. einfach vorher. Warum? Weil er dich lieben wollte. Weil er gesagt hat, ich will dich lieben. Ich liebe dich. Ja? Gott liebt dich, aber nicht so, wie du ihn liebst, sondern anders. Gottes Liebe, sie ist anders und das müssen wir verstehen. Und ich wünsche mir und dir, andersrum in Deutschland, ich wünsche dir und mir, dass du hier rausgehst und sagst, boah, das war so ein richtiger Klickmoment für mich. Ja? Das ist alles, was ich mir wünsche für heute Morgen. Du sagst, es hat in meinem Herzen Klick gemacht, dass ich verstehe, dass Gottes Liebe anders ist. Nur das. Und so ein kleines Geschmäckle von dem, wie Gottes Liebe ist. Du hast Gott nie einen Grund gegeben, dich zu lieben. Ja? Als er gesagt hat, ich liebe dich, hast du Gott nie einen Grund gegeben, dich zu lieben, richtig? Jetzt stelle ich dir mal die Frage, und wenn du dann die Erlösung in Jesus angenommen hast, verändert sich das dann? Ja, wir sagen, nein, das verändert sich natürlich nicht, Herr Pastor. Ja, weil das ist die sozial erwünschte Antwort, die ist richtig, das verändert sich nicht. Aber die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Es ist nicht das, was du mir sagst, es ist das, was hier ist. Gott liebte dich, um dich zu erlösen, ohne dass du liebenswert bist. Und jetzt liebt er dich anschließend, weil du liebenswert bist oder weil du tolle Sachen machst? Seht ihr den Konflikt oder nur ich? Wenn ich der Einzige bin, höre ich auf zu predigen und gehe runter. Ja? Wir sagen, ich nehme Gottes Liebe an, aber dann gehen wir wieder in unser menschliches Liebeskonzept und sagen, ja, Gott liebt mich, weil ich jetzt so heilig bin. Ja, und wir sollen heilig sein. Ohne Heiligkeit kann niemand den Herrn sehen. Aber das ist nicht der Grund, warum er dich liebt. Er liebt dich, weil du sein Geschöpf bist. Nur aus diesem Grund. Das reicht für ihn. So, und jetzt wollen wir mal ein paar Konsequenzen davon durchspielen. Ja? Wenn das stimmt, verändert das Gefühl von Scham in dir die Liebe Gottes zu dir nicht. Ja, kennt ihr Scham? Wisst ihr, was Scham ist? Adam schämte sich. Er sah, dass er nackt war und er schämte sich. Er schämte sich, das war eine Konsequenz von Sünde, ne? Vorher hatte sie nicht geschämt. Scham in deinem Leben, kennst du Scham? Ich kenne das. Und wenn wir uns schämen für irgendetwas, dann denken wir, dass Gott uns nicht liebt. Weil ich habe gerade nichts Positives gemacht. Menschliches Liebeskonzept, ne? Da ist was Schmutziges in mir, da ist was Sündiges in mir. Und ich liebe ja anders als Gott. Also liebt Gott so wie ich, weil ich interpretiere ihn ja so, wie ich ihn mir vorstelle. Und Gott sagt, nee, meine Liebe zu dir war nie davon getrieben, dass ich etwas Positives in dir sehe. Und sie wird genauso für dich vorhanden sein, wenn ich Scham in dir sehe. Wenn das stimmt, dass Gottes Liebe anders ist, verändert Angst vor Gott und einer möglichen Strafe in mir, also diese Wahrnehmung, die Liebe Gottes zu mir. Wenn du so richtig hingeknallt bist, und du dich selbst verdammst, dass du mal wieder gesündigt hast, womit du eigentlich sagst, ich hätte es von mir menschlich aus gesehen besser machen können. Aber nee, du brauchst Erlösung. Wenn diese Schuld und die Angst vor Strafe, dass Gott dich bestrafen wird, kennst du das? Ja, warum bekennen wir eigentlich unsere Sünden nicht vor Gott? Warum machen wir das nicht? Weil wir uns so geliebt fühlen oder weil wir irgendwie mit Konsequenzen rechnen? Und Gott, er liebte dich, bevor du gesündigt hast, als du noch Sünder warst, und er liebt dich genauso in dem Moment, wo du sündigst. Wenn dieser Bibelvers aus Römer 5, Vers 8 stimmt, dann verändert Sünde in dir die Liebe Gottes zu dir nicht. Wenn das stimmt, dass Gott uns wirklich einfach so liebt, weil er sich entschlossen hat, mich zu lieben und dich, warum erzählen wir nicht einfach allen Menschen, die um uns herum sind, von diesem himmlischen Papa? Warum tun wir das nicht? Warum tun wir das nicht? Und ich glaube, dass die Antwort ist, weil wir es nicht glauben. Wir glauben das nicht. Wir erfahren das nicht. Wir interpretieren Gott mit unserem menschlichen Herzen und sagen, Gott, der Vater, er ist so und so. Und die göttliche Liebe, Agape, sie ist so und so. Und wir erklären das von unserem Standpunkt aus. Aber Gott sagt, ich erkläre meine Liebe. Und meine Liebe ist, dass ich dich geliebt habe, als gar nichts Liebenswertes in dir war. Wenn du von etwas emotional begeistert bist, dann erzählst du jedem davon. Jedem. Du erzählst es jedem. Ja, an dem Tag, ihr wisst meine blöden Beispiele, an dem Tag, an dem ich die 1 Million Euro bekommen werde, werde ich jedem davon erzählen. Also euch, nicht von jedem angebettelt zu werden. Ja, nee, den Ferrari, den brauche ich nicht. Habe ich vom Herrn abgelegt. Seht ihr, wie demütig ich bin, deshalb liebt der Herr mich. Falsch. Quack. Falsch, okay? Aber wenn ich über etwas begeistert bin, dann erzähle ich jedem davon. Jedem. Ja? Und ich frage dich, bist du begeistert über die Liebe Gottes zu dir? Ja? Und ich sehe nicht allzu viel Begeisterung hier. Ja, Begeisterung kann zunehmen. Amen. Ja? Merkst du den Konflikt in deinem Herzen? Merkst du den? Das größte Ziel ist es für uns, dass wir diese Liebe Gottes zu uns erkennen. Und dass wir auch unserem Nächsten, ja, das ist der Grund für Evangelisation, dass wir unserem Nächsten die Möglichkeit geben, auch in diese Liebesbeziehung zu Gott zu kommen. Und dass wir anfangen, diese erlebte Liebe Gottes zu uns in unseren Beziehungen weiterzutragen. Und das ist das, wie wir unseren Bruder und unsere Schwester lieben sollen. Wenn das stimmt, dass Gott mich so liebt, dann liebt und kennt Gott auch alle deine Lebensbereiche mit Angst, mit Schmerz, mit Krankheit. Gott liebt dich mit allen deinen Gebundenheiten. Er liebt die nicht, ja, aber er liebt dich. Er liebt dich mit allen Krankheiten, die du hast. Ja. Weißt du, wenn dir der Teufel, ja, so richtig in den Nacken tritt, ja, wenn der Teufel dich so richtig fertig gemacht hat und dich so richtig angegangen ist, ja, dann ist noch die letzte Lüge, die er dir mitgibt, ist, so brauchst du gar nicht zu Gott zu gehen. Denn du bist so richtig lieblos, du bist so richtig nicht liebenswert. Ja? Der macht dich zuerst fertig und dann schickt dir dann noch eine Lüge hinterher, dass Gott dich nicht sehen will. Ja? Und wenn wir Gott interpretieren mit unserem menschlichen Liebesverständnis, dann sagen wir, ja Teufel, leider hast du recht. Aber wenn wir uns auf Römer 5, Vers 8 stellen, dann können wir sagen, Gott liebt mich genauso dreckig, wie ich war oder bin oder verletzt oder emotional verwirrt oder krank oder irgendetwas. Gott liebt mich. Seine Liebe ist anders. Und wenn Gott diese Gebiete, die uns wehtun, die uns belasten, die uns gebunden halten, wenn er uns damit liebt, dann können wir mit diesen Gebieten auch vor ihn treten. Ja? Das ist wichtig. Hey, Gott will dich nicht nur erlösen, sondern Gott will dich frei und gesund machen. Ja? Und die Basis dafür ist, dass du verstehst, wie Gott dich liebt, dass du überhaupt mit diesem ganzen Müll, der sich in dir bewegt und du denkst, meine Seele ist so eine richtige Toilette, da müsste mal so wirklich durchgespült werden. Ja? Ey, Gott liebt dich. Ja? Und diese Gebiete, Lebensgebiete, die wir gerne ausgrenzen und die wir gerne denken, irgendwie vor Gott verbergen zu können, ja, die kennt Gott und er liebt dich. Er liebt dich. Und Vergebung und Heilung und Befreiung steht vor deiner Tür. Ja? Aber wenn du nicht glaubst, dass Gott dich liebt, wirst du nicht zu ihm gehen. Du wirst es nicht tun. Das machen wir nicht als Menschen. Das ist für uns so ein Riesenkonflikt. Ja? Als Menschen, dass wir die Herausforderung haben, dass das, was uns am meisten wehtut, dass wir da die größten Schwierigkeiten haben, geliebt zu werden oder Liebe zuzulassen. Es ist so ein Paradoxon irgendwie. Da, wo du am meisten die Liebe Gottes brauchst, damit gehst du am wenigsten zu ihm. Und wenn du glaubst, dass Gott dich so liebt, wie du deinen Nächsten liebst, dann hast du ein Problem, zu ihm zu gehen. Weil unsere Liebe liebt etwas Positives im anderen, aber Gott, er liebt dich einfach so, weil er entschieden hat, dich zu lieben. Ja? Und es ist so ein Ding, wo wir immer sagen, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich war Anfang 20. Ich war in einer Bibelschule und ich hatte von mir selber ein Bild. Ja? Ich sah mich in der Anbetung und ich stand vor Gott so. Ja? Eine Hand zu ihm erhoben und eine Faust zu Gott. Ja? Und ich habe zu mir gedacht, das ist so ein Quatsch, ja? Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Warum sollte ich denn sauer sein auf Gott? Ja? Und heute kann ich dir ganz ehrlich sagen, ey, das Bild war sowas von richtig. Ja? Und ich habe es ja selber gesehen über mich. Ja? Ich kann auch nicht mal jemanden verurteilen, dass er nicht von Gott gehört hat und mich blöd ansabbelt. Ja? Leute, wir brauchen es, dass die Wahrheit uns frei macht. Wir brauchen das. Und es geschieht nicht durch das, was du in deiner Weisheit denkst, sondern es geschieht dadurch, dass das Wort Gottes die Wahrheit dich frei macht und mich auch. Kennt ihr das? Kennt ihr die Kraft von Prophetie? Kennt ihr die? Kennt ihr das, wenn Menschen prophetisch etwas sagen und es wirklich was freisetzt und dann Dinge geschehen, weil, und du weißt ganz genau, das ist passiert, weil der das im Namen des Herrn prophetisch gesprochen hat. Ja? Ich sage dir eins, ich bin heute verheiratet, weil jemand über mich ein prophetisches Wort ausgesprochen hat. Ja? Und dieses prophetische Wort, das hat mich bewahrt vor falschen Entscheidungen und es hat Dinge möglich gemacht, wozu ich mich zu dumm angestellt hätte. Ja? Ich weiß, dass ich heute eine Familie habe und eine Ehefrau habe, ist ein Verdienst und ein Geschenk des Herrn an mich. Und das ist damals freigesetzt worden, als jemand ein prophetisches Wort freigesprochen hat über mir. Ja? Und ich habe euch heute Morgen ein Wort mitgebracht, von dem ich glaube, das ist ein prophetisches Wort. Und das ist nicht von mir, das ist aus der Bibel, okay? Also du kannst den Gurt direkt wieder abnehmen, dass ich jetzt irgendwas Komisches dir sage. Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Ich glaube, dass das ein prophetisches Wort des Herrn für die Gemeinde ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zurück zu Vers 1, bitte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ja? Und das ist etwas, was ich dir im Namen Jesu, dieser Gemeinde und dir zuspreche. Ja? Das ist eine geistliche Wahrheit, die Gott in den nächsten Monaten und Jahren hier zeigen wird, im Namen Jesu. Ja? Dass Gebundene freigesetzt werden und Gefangene freigegeben werden. Und da sind zwei Menschentypen drin. Ja? Ich weiß ehrlich gesagt vom Grundtext her nicht mehr, welches Wort welches ist. Okay? Aber es gibt meiner Meinung nach der Gebundene, der ist jemand, eigentlich ist das erste Wort das, der Gefangene, ja, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Ja, das Wort, was dort steht, es ist der, der überwunden wurde vom Feind. Ja? Wir haben alle Bereiche in unserem Leben, wo der Feind uns überwunden hat. Ja? Wo der Feind uns einfach kaputt gemacht hat. Ja? Wo Ketten und Fesseln in unser Leben reingekommen sind, wo wir gar nichts für können. Ja? Und ich sagte, ich habe diesen Satz in der Pädagogik, ich habe ihn so verachtet, ja, ich habe ihn gehasst, diesen Satz, ja. Da kannst du ja gar nichts für. Und ich habe immer gesagt, so ein Quatsch, so eine blöde Ausrede. Ja, aber es ist keine Ausrede. Es gibt einfach viele Bereiche in unserem Leben, wo der Teufel dich gefangen genommen hat. Ja, wenn Elend durch andere Menschen in dein Leben kommt, mein liebes Kind, du kannst nichts dafür. Ich spreche es dir zu im Namen Jesu, du kannst nichts dafür. Ja, und wenn du nichts dafür kannst, dann kommt noch der Teufel und sagt, du bist schuld. Du kannst was dafür und ich spreche dir heute Morgen zu, nein, für bestimmte Dinge in deinem Leben kannst du nichts und Jesus ist gekommen, um diese Ketten und Fesseln von uns abzunehmen. Und dann sagt er noch die Gefangenen, so und die Gefangenen sind die, die Gebundenen, Entschuldigung, das zweite Wort, die Gebundenen sind diejenigen, die einfach verurteilt worden sind für ihre Fehler. Die sitzen im Knast, weil sie falsche Dinge getan haben. Und ich spreche dir heute Morgen auch zu, dass diese Ketten von uns abfallen werden. Dass dort, wo wir Fehler begangen haben, dort, wo wir Sünden begangen haben, dass diese Ketten von uns abfallen in Christus Jesus. Und es wird dich frei machen. Ja? Und Gott wird dich anschließend nicht 1% mehr lieben als vorher, weil wir gehört haben, dass er dich schon geliebt hat, als du überhaupt nicht liebenswert warst. Das verändert die Liebe Gottes nicht zu dir, aber die Liebe Gottes, sie will Dinge in dir verändern.
Mensch, Jesus ist für dich gestorben, um dich frei zu machen.
Das soll das Wort des Herrn für uns sein. Dass wir frei werden. Dass wir das erleben. Das beginnt damit, dass wir verstehen, dass Gott dich liebt. Ohne Wenn und ohne Aber. Gott ist nicht die Perfektion deiner menschlichen Liebe. Ja? Gott ist nicht die Perfektion deiner menschlichen Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist nicht die perfekte Antwort, wenn du denkst, wie wäre ich perfekt, so ist Gott. Nein, Gott ist anders. Gott ist Gott. Ich bin, der ich bin. Punkt. Und das müssen wir erfahren. Und weißt du, wo du Gott erlebst? Hey, in der Gemeinde ist es nett, da solltest du den Herrn erleben. Es wäre traurig, wenn nicht. Aber du sollst Gott bei dir zu Hause erleben, in deinem Verborgenen. Dann, wenn du Gott suchst, und es ist mir egal, wie das aussieht, ob du in dein Zimmer gehst und die Tür abschließt oder ob du im Wald spazieren gehst oder was auch immer du machst, aber du sollst Gott erleben. Und in erster Linie sollst du erleben, dass er dich liebt. Dass wir gemeinsam sagen können, ja, die Liebe Gottes, sie treibt mich und nicht meine Liebe. Na, deine Liebe wird andere Leute gerne auch mal aussaugen. Und das tut Gott nicht. Ich fordere dich heraus. Denk über Römer 5, Vers 8 nach. Lasst es mal zu verstehen, dass Gottes Liebe nicht deine Liebe ist und dass daraus ganz, ganz, ganz viele Konsequenzen, tolle, 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 tolle Konsequenzen für dich entstehen. Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert bist. Gott liebt dich, weil er dich liebt. Und Gottes Motivation, seinen Sohn für dich hinzugeben, war, weil er dich liebt. Bin ganz ehrlich, ich habe da echt große Herausforderungen in mir. Aber ich will diesen Weg gehen. Sagen, Gott, ich will diese Liebe erleben. Ich will das erleben, dass du mich liebst. Ich will das erleben, dass deine Liebe mich frei macht. Ich will dieses menschliche Liebeskonzept dir gegenüber verlieren und verstehen, was es bedeutet, dass du mich liebst. Ich will das. Lass uns zusammen aufstehen, dann mit Michaela den Gottesdienst abschließen. Hey, weißt du was? Du kannst errettet sein und trotzdem nie die Liebe Gottes gespürt haben. Ich glaube, das geht. Oder ganz wenig. Ja. Es gibt Menschen, die haben sich bekehrt. Ein Freund von mir, der hat sich bekehrt, weil er nicht in die Hölle wollte. Ne? Das ist ein reales Motiv. Aber dabei sollst du nicht stehen bleiben. Du solltest verstehen, dass Gott dich liebt. Ohne Wenn und ohne Aber. Wenn du Gebet haben möchtest, weil Liebe Gottes ein bisschen brauchst, dann darfst du gerne nach vorne kommen. Schließen gleich den Gottesdienst ab. Und wir beten für dich. Herr, ich weiß ganz genau, dass was der Tag war, an dem Gott mein Herz geknackt hat. Ich weiß das ganz genau. Und da bin ich 2 Meter oder so volle Pulle unter der Kraft Gottes nach hinten geflogen. Wie eine Explosion war das. Ich lag auf dem Boden, die Arme nach hinten. Es hat mich so richtig bumm explodiert und ich habe stundenlang geweint vor Gott. Die Liebe Gottes existiert, um uns ein fleischernes Herz zu geben und den Stein in uns herauszunehmen. Hey, du brauchst es. Hat nichts mit Errettung zu tun, das hat was mit Lebensqualität zu tun. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass du hier bist. Vater, wir strecken unsere Hände aus zu dir, aber Vater, unserem lieben Vater. Herr, Dinge, die wir so einfach bekennen mit unserem Kopf und unser Herz uns oft ganz, ganz andere Dinge sagt. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du mit deiner Wahrheit kommst und Seele und Geist in uns voneinander trennst, Vater, dass wir Dinge verstehen können, Herr, dass wir prüfen können, was dein guter Wille für uns ist. Herr, wir möchten sehen, dass du Seele und Geist in uns trennst und dass unserer Seele Heilung wird und unserem Geist, Herr, dass das überschwappt und in unsere Seele fließt und uns gesund macht. Herr, weil deine Wahrheit uns verändert und deine Wahrheit uns frei macht. Herr, ich setze heute Morgen ein Verständnis frei, Vater, eine übernatürliche Offenbarung im Namen Jesu, dass Gott dich geliebt hat, als du nichts, nichts, nichts Liebenswertes in dir hattest. Ja? Und diese Liebe hat sich nicht verändert für dich. Auch nicht, nachdem du dich bekehrt hast, auch nicht, nachdem du vielleicht in einen geistlichen Dienst gegangen bist und jetzt viele Dinge hervorbringst. Die Liebe Gottes hat sich zu dir nicht verändert und sie wird sich nie zu dir verändern. Sie wird sich nicht ändern. Die Liebe Gottes, sie ist bedingungslos. Sie ist bedingungslos. Empfange im Namen Jesu die Gegenwart des Vaters, jetzt, wo du bist, empfange die Gegenwart und die Liebe des Vaters, der dich liebt, weil er dich liebt, nicht weil du liebenswert bist. Vater, ich setze das auch nochmal frei im Namen Jesu. Herr, dein Wort aus Jesaja 61, dass wir als Gemeinde in eine Zeit hineinkommen werden, Herr, wo die Gebundenen und die Gefangenen freigesetzt werden. Vater, dass dort, wo wir vom Teufel überwunden sind, dass du Freiheit schenkst im Namen Jesu. Dass Ketten zu Boden fallen, dass Gebundenheiten abfallen im Namen Jesu. Vater, wir rufen aus, dass die Gefangenen unter der Sünde, Herr, dass sie hier an diesen Ort hineinkommen werden im Namen Jesu und dass dieser Ort ein Ort der Errettung sein wird, wo Menschen ihre Ewigkeit vor Gott klar machen werden. Herr, das soll unser Anliegen sein, Vater, dass Menschen die gleiche Liebe erkennen dürfen, die wir in dir gefunden haben. Herr, lass uns begeistert sein davon. Vater, zünde etwas Neues in uns an, was uns begeistert macht von dem, was du für uns getan hast, Herr. Herr, dass wir entdecken dürfen, Vater, dass das größte Geheimnis deine Liebe zu uns ist. Herr, dass andere Menschen das verstehen und erleben dürfen, Herr. Wir bitten dich darum, Herr, wir setzen das frei im Namen Jesu. Herr, hier wird ein Ort sein, an dem Gefangene freigegeben werden, Vater, von Sünde. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, Herr, dass du bedingungslos bist. Herr, wir wollen es immer schätzen und auch achten, Vater. Aber wir bitten dich, setze du unsere menschlichen Gedanken einfach frei, Vater. Setz uns frei, erlöse du uns von unserem menschlichen Verständnis von dir, Vater. Wir möchten dich nicht verstehen, Herr, wir möchten dich erleben. Herr, wir wollen keine Gottwisser sein, wir wollen dich kennen, Vater. Wenn du Gebet haben möchtest, darfst du jetzt nach vorne kommen.